FIDA steht für Free Insurance Data. Das heißt, unser Ziel ist es, in dem FIDA e.V., den wir im letzten Jahr im Sommer gegründet haben, standardisierte Schnittstellen zu erarbeiten und diese Versichernden, Drittanbietern und Kundinnen und Kunden zur Verfügung zu stellen. Wir wollen genau diese Erkenntnisse aus Open Banking in die Versicherungsbranche übertragen und wirklich Innovationen in der Versicherungsbranche fördern, weil das Potenzial ist da. Dort geht es im Wesentlichen, wenn ich jetzt an die Bipro denke, primär um Maklerprozesse, um das Leben für den Makler oder für den Vermittler einfacher zu machen. Und dort wurden halt die Prozesse aus einer Maklerperspektive erstmal gedacht. Bei uns ist es wirklich die reine Endkundenperspektive.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen an alle Zuhörer zu einer neuen Folge von InTouch, dem Podcast rund um das Thema Customer Focus, zu dem ich heute meine Moderatorenbank mit einer reizenden Kollegin aus dem Hause Coeo teile, nämlich mit Jacqueline Thron. Grüß dich, Jacqueline.
Hallo Rainer, vielen Dank. Es ist mir eine Ehre, heute dabei zu sein.
Mir auch. Ja, und unser Gast heute, finde ich sehr spannend, freue ich mich sehr auf das Gespräch, ist Slobodan Pantelic. Er ist Leiter der technischen Integration und Vertriebsportale bei der HDI AG in Hannover und in Köln. Schön, dass du bei uns bist.
Vielen Dank, Rainer. Schön, dass ich dabei sein darf. Hallo, Jacqueline.
Wir haben heute ein Thema vor der Brust, das finde ich deswegen ganz besonders spannend, weil ja, sagen wir mal, landläufig die Versicherungswirtschaft nicht als besonders oder ein bisschen als verstaubt manchmal noch so gilt. Ich finde völlig zu Unrecht, denn es gibt ganz, ganz tolle Projekte in unserer Branche. Ein Projekt, das ihr bei euch beim HDI, aber auch mit vielen Partnern mit vorantreibt, nennt sich FIDA. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Meine erste Frage lautet für alle, die euer Projekt noch nicht oder nicht so genau kennen, was macht eigentlich FIDA und was ist Open Insurance?
Zunächst einmal, wofür steht eigentlich FIDA? Und ich finde, das ist ganz wichtig, weil der Name soll schon einiges über die Initiative beziehungsweise den Verein mittlerweile auch aussagen. FIDA steht für Free Insurance Data. Das heißt, unser Ziel ist es, in dem FIDA e.V., den wir im letzten Jahr im Sommer gegründet haben, standardisierte Schnittstellen zu erarbeiten und diese Versichernden, Drittanbietern und Kundinnen und Kunden zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir haben im Open Banking eine Bewegung gesehen im Rahmen von PSD2. Das heißt, dort ist auch der Begriff Open Banking auch entstanden, nachdem man PSD2-Schnittstellen sozusagen von der Regulatorik in den Markt gekippt hat und das als Standard definiert hat. Und in diesem Kontext hat man erkannt, dass viele neue Geschäftsmodelle für die Endkundinnen und Endkunden entstehen können und entstanden sind. Mhm. Und das ist genau der Ansatz, den wir auch bei FIDA verfolgen. Wir wollen genau diese Erkenntnisse aus Open Banking in die Versicherungsbranche übertragen und wirklich Innovationen in der Versicherungsbranche fördern, weil das Potenzial ist da. Wir haben einen sehr guten Vorreiter jetzt erlebt mit der Bankenbranche und dementsprechend wollen wir genau diesen Gedanken in die Versicherungswelt übertragen. Und genau das ist auch das, was Open Insurance eigentlich ausmacht. Denn wir verknüpfen lediglich den Datenprovider mit den entsprechenden Drittanbietern und den Endkundinnen und Endkunden. Wobei Endkundinnen und Endkunden sind nicht nur natürliche Personen, sondern auch juristische Personen. Das heißt sowohl Firmenkunden als auch Privatkunden, die wir hier mit einbeziehen.
Okay, das heißt, es geht also hier nicht nur um das Thema Vertrieb, sondern tatsächlich auch nicht um so ein brancheninternes Thema, sondern tatsächlich sich zu öffnen gegenüber anderen Branchen und daraus neue Geschäftsmodelle, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, sogenannte Ökosysteme zu bauen. Wo steht ihr mit eurer Initiative heute? Du hast ja gesagt, es ist ein Verein. Was sind eure aktuellen Herausforderungen?
Wo stehen wir heute? Und da bin ich sehr stolz drauf, denn diese Initiative ist vor mehr als 2 Jahren entstanden und die Initiative hieß ja ursprünglich erstmal Open Cologne. Okay. Das ist bei einem Bierchen mehr oder weniger so entstanden, die Idee zwischen dem Sebastian Lanke und dem Julius Kretz, Sebastian von der French Insurance und Julius von der alten Leipziger Hallische Gruppe. Und die sind auf die Idee gekommen, Mensch, lass uns doch mal in diese Richtung denken. Und irgendwann kamen sie vor über 2 Jahren dann auf mich zu, meinen, hast du nicht Lust, auch bei dieser komischen Idee mitzumachen? Ich sage, die Idee ist nicht komisch, die ist sensationell, ich bin dabei. Und so ist das Ganze erstmal entstanden, dass wir das wirklich projektartig beziehungsweise initiativ vorangetrieben haben und irgendwann gesagt haben, wir müssen das etwas mehr professionalisieren. Und so ist dann Mitte letzten Jahres der Verein entstanden. Den Verein haben wir mit mehr als 10 weiteren Partnern gegründet. Mhm. Und Unser Ziel war es, dass wir wirklich so langsam und sicher weitere Mitglieder dazu gewinnen und uns einfach stabilisieren. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, die letzten paar Monate zurückblicke, stelle ich fest, wo stehen wir heute? Wir sind stabil. Wir haben nahezu mehr als 30 Partner mittlerweile. Nicht alle sind Mitglieder, weil wir unterschiedliche Modelle haben. Nichtsdestotrotz sind wir mehr als 30 Partner. Wir haben unsere Strukturen definiert, wir haben unsere Strategien definiert. Und die aktuellen Herausforderungen, die wir haben, sind einfach folgende. Wir brauchen noch mehr Akzeptanz im Markt. Wir müssen das Thema Open Insurance noch mehr den Marktteilnehmern näher bringen. Und wir müssen einfach dieses grundsätzliche Verständnis schaffen. Was ist Open Insurance? Warum gibt es uns überhaupt? Und warum unterscheiden wir uns beispielsweise von anderen Initiativen? Und wir kennen das auch aus unterschiedlichen anderen Lebenssituationen. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wenn man etwas wiederholt, dann prägt es sich irgendwann ein. Und das ist genau unser Auftrag, den wir uns auf die Fahne geschrieben haben, das Thema Open Insurance maximal zu fördern und entsprechend das so oft wie möglich zu wiederholen. Und das sind aber auch gleichzeitig unsere aktuellen Herausforderungen.
Okay, das wollen wir ja ein bisschen dazu beitragen mit diesem Podcast, dass wir da ein bisschen was drauf einzahlen auf dieses Thema. Und dass das Projekt bei einem kühlen Kölsch offensichtlich entstanden ist, das wusste ich A noch nicht und B, finde ich, macht es das nochmal anfassbarer. Wir wollen es aber noch ein Stück weit anfassbarer machen, denn es klingt doch so ein bisschen logischerweise, weil es geht hier um ein technisches Thema, etwas theoretisch. Ich würde gerne mal wissen, vielleicht kannst du ein Beispiel mal für eine Praxisanwendung oder ein Use Case geben, die sich aus diesem Schnittstellenangebot ergeben.
Ja, sehr gerne. Nehmen wir mal das Beispiel Steuererklärung. Jeder Einzelne von uns, wenn er jetzt keinen Steuerberater hat, macht seine Steuererklärung selbst. Und heutzutage gibt es viele Tools, die einem dabei helfen, diese Steuererklärung selbstständig vorzunehmen. Das heißt, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt viele Online-Anwendungen, die man über den Browser eröffnen kann. Und da wird man durch einen Prozess geführt. Und irgendwann geht es darum, Werbungskosten einzutragen. Und dann fängt es schon an. Ne? Das heißt, ich habe irgendwie meine Unfallversicherung und dann kann ich irgendwie nur 50% absetzen, weil das der berufliche Anteil ist. Dann komme ich irgendwann zu dem Punkt, oh, ich habe vielleicht noch meine private Krankenversicherung, die muss ich auch noch mal mit einpflegen. Dann geht es darum, huch, ich bin vielleicht jemand, der jetzt eine Basisrente hat mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Auch diese Daten sind relevant für die Steuererklärung. Und genau da setzen wir jetzt an und als Endkunde möchte ich genau an der Stelle, wenn ich meine Versicherungsdaten brauche, auf der Plattform, wo ich mich gerade begebe oder wo ich mich gerade befinde, auch einfach diese Daten bekommen, ohne dass ich jetzt unzählige Online-Kundenportal-Credentials kenne von den unzähligen Versicherern, wo ich meine Verträge habe, sondern genau an der Stelle docke ich an. Und hier ist unser erster Use Case, den wir skizziert haben und auch konkretisiert haben. Es geht im Wesentlichen um Altersvorsorgeverträge. Das heißt, ob ich jetzt meine Steuererklärung mache und dort meine Altersvorsorgedaten übertragen möchte oder aber ob ich in einem beispielsweise Rentenportal oder einem Rentencockpit bin und dort beispielsweise meine Rentenlücke ermitteln möchte, auch da geht es um dieselben Daten. Das heißt, es ist dieselbe Schnittstelle, es sind dieselben Daten, die übermittelt werden, weil ich bin auf einer Plattform und ich brauche diese Daten gerade. Relativ simpel, relativ einfach, ohne irgendwelche Credentials von den Online-Kundenportalen zu kennen, sondern ich möchte mich mit einfachen Mitteln erstmal authentifizieren und diese Daten überführt bekommen. Und das ist einer der unserer aktuellen Use Cases, wo wir ansetzen.
Sehr spannendes und anschauliches Beispiel, wie ich finde, setzt aber natürlich auch voraus, dass viele Versicherer dann mitmachen. Zu der Frage kommen wir nochmal. Das gehört auch zu deinem Fragenkanon, Jacqueline, aber du hattest ja noch eine andere Frage notiert.
Genau, also wer sich ja im Versicherungsfeld so ein bisschen auskennt und auch gerade mit dem Thema Schnittstellen, und das ja vorhin gesagt, Frieda steht eben für standardisierte Schnittstellen. Was unterscheidet euch denn von der BIPRO und von der GDV? Also seht ihr euch da irgendwie eher als Konkurrent oder wie seht ihr euch denn da? Weil das fragen sich, glaube ich, auch ganz viele.
In der Tat, diese Fragen hören wir sehr häufig und ich habe eine sehr einfache Antwort auf diese Frage. Wir sind komplementär zu diesen beiden Initiativen, denn wir verfolgen einen ganz anderen Ansatz. Denn die Schnittstellen, wie wir sie definieren und diese Prozesse, wie wir sie definieren, das tun wir immer aus einer Endkundinnen- und Endkundenperspektive heraus und sehr Use-Case-orientiert. Das heißt, anhand dieses Use-Cases, den ich gerade erläutert habe, starten wir sozusagen die Beschreibung dieser API beziehungsweise der Schnittstellen und der entsprechenden Prozesse, die dahinter stecken. Das heißt, Endkunde startet an einem Punkt und er oder sie möchte jetzt durchgeführt werden und dort die Mehrwerte erhalten, wo man sich tatsächlich aktuell befindet. Und wo man sich aktuell befindet, könnte eine App sein, ein Portal sein, eine Plattform XYZ. Es ist völlig egal. Es geht einfach darum, wenn ich die Daten brauche, dann will ich sie direkt haben. Und das ist genau der Ansatz, beziehungsweise der Punkt, wo wir uns unterscheiden zu den anderen beiden Initiativen. Denn dort geht es im Wesentlichen, wenn ich jetzt an die BIPRO denke, primär um Maklerprozesse, um das Leben für den Makler oder für den Vermittler einfacher zu machen. Und dort wurden halt die Prozesse aus einer Maklerperspektive erstmal gedacht. Bei uns ist es wirklich die reine Endkundenperspektive.
Ist ja, glaube ich, auch eine Perspektive, die auch in Zukunft immer mehr eine Rolle spielt. Und was man ja auch gesehen hat, du hast auch vorhin schon gesagt, ihr habt euch sehr, sehr stark weiterentwickelt. Und ich war ja auch im Zuge der Vorbereitung für den Podcast auch mal so frech und bin einfach mal auf die Frieda-Website gegangen und habe dann fleißig geschaut nach euren ganzen Mitgliedern, nach euren Partnern. Und du hast ja schon gesagt, ihr habt da sehr, sehr viele gewonnen. Aber wenn man sich die jetzt mal so im Detail anschaut, findet man schon sehr viele IT- und Beratungsunternehmen, aber aktuell noch wenig Versicherer. Du hast es gerade gesagt, es gibt jetzt schon den einen Use Case. Kommen da noch mehr? Woran liegt das denn?
Also als allererstes finde ich es gar nicht so frech, dass du auf unserer Webseite warst, sondern ich finde das sehr gut, denn dafür ist ja da, um einfach mal Informationen preiszugeben. Nichtsdestotrotz ist es in der Tat so, dass wir momentan relativ, und ich betone das Wort relativ, wenig Versicherer an Bord haben. Das liegt einfach daran, dass die Versicherer von ihrer Natur aus sehr zögerlich sind, sehr verhalten sind und sich nicht unbedingt sofort den Innovationen öffnen, sondern das Ganze mit etwas Vorsicht genießen. Im Grunde genommen führen wir sehr, sehr viele Gespräche mit den Versicherern. Und die Versicherer sagen auch alle, durch die Bank weg, muss ich schon sagen, dass das, was wir machen, gut, wichtig und richtig ist. Dass sie allerdings das Ganze jetzt erstmal aus einer Perspektive betrachten wollen, die jetzt erstmal nicht heißt, wir machen da irgendwie aktiv mit, sondern wir beobachten das Ganze einfach mal. Aber so kennen wir auch die Branche und auch insbesondere die Versicherer, dass sie eher in so eine Beobachterrolle einsteigen. Und dann, wenn es wirklich drauf ankommt, beziehungsweise wenn es dann enger wird, dann steigen sie mit ein. Und nochmal zu deiner ersten Frage, warum haben wir aktuell so viele IT- und Beratungsunternehmen dabei? Die IT-Unternehmen, die dabei sind, das sind diejenigen, die die Innovationen fördern, die dann auch durchaus für die Endkundinnen die Mehrwerte schaffen wollen und die auch natürlich von diesen Daten, die wir über diese Schnittstellen transportieren werden, profitieren werden, beziehungsweise deren Anwenderinnen und Anwender. Auf der anderen Seite muss ich ein bisschen widersprechen, denn wir haben nicht allzu viele Beratungshäuser da, denn wir haben die Teilnehmerzahl der Beratungshäuser wirklich in unserer Strategie haben wir das so festgehalten, dass wir diese Anzahl reglementieren. Und aktuell sind wir wirklich am Limit und wir werden zukünftig auch jetzt erstmal keine weiteren Beratungshäuser hinzunehmen, weil da haben wir klar gesagt, da möchten wir jetzt nicht irgendwie eine Verkaufsveranstaltung für diese Beratungshäuser jetzt irgendwie zur Verfügung stellen, sondern wenn, dann wollen wir halt Beratungshäuser haben, die tatsächlich auch uns Mehrwerte mitbringen.
Klar, gute Entscheidung natürlich auch, sich seine Partner so ein Stück weit zu limitieren und auch zu sagen, okay, 5 ist im Prinzip genug und wir wollen ja auch ein Stück weit vorankommen. Du hast vorhin schon mal das Buzzword PSD2 erwähnt und gerade hast du ja auch noch mal so ein bisschen die Skepsis der Versicherer erwähnt, dass sie gerade die Frieda halt beobachten und am Ende dann ganz schnell da mitmachen möchten sozusagen. Wenn man jetzt aber mal den Vergleich zur PSD2 im Bankenbereich sieht, die Banken waren ja bei der Umsetzung da schon wesentlich offener und viel schneller. Was ist denn deiner Meinung nach so der große Unterschied? Warum sind die so viel offener im Vergleich zu den Versicherern?
Ich würde gar nicht sagen, dass sie jetzt offener sind oder waren, sondern wenn wir jetzt an PSD2 denken, dann ist es etwas, was von der Regulatorik vorgegeben worden ist. Das heißt, PSD2 ist nicht wirklich aus dem Markt entstanden. Es gab natürlich vor PSD2 weitere Initiativen, die aus dem Markt heraus entstanden sind, aber da war es eine kleine Gruppe, die sich damit beschäftigt hat. Um es in die breite Masse zu bekommen, musste natürlich dann der Gesetzgeber ran. Und dementsprechend wurde dann auch PSD2 gepusht und gefördert und die Banken wurden mehr oder weniger gezwungen, Schnittstellen auch umzusetzen, weil auch in der Bankenwelt war es so, dass die Kundinnen und Kunden die absolute Hoheit über ihre Daten haben sollten. Und das war genau erstmal der Pain, den die Banken dort an der Stelle gesehen haben. Aber je länger PSD2 sozusagen am Markt war und je länger das genutzt wurde, so entstanden dann auch weitere Geschäftsmodelle, wovon dann auch im Umkehrschluss die Banken wieder profitiert haben. Nicht nur neue Player, die dann irgendwie entstanden sind, sondern auch die Banken selber, die dann auch Chancen für sich selbst dort gesehen und erkannt haben und dann auch eingesetzt haben. Von daher ist es etwas, wo die Bankenwelt uns natürlich etwas voraus ist, dank der Regulatorik, Ich glaube allerdings, dass auch die Komplexität in der Bankenwelt eine etwas andere ist als jetzt in der Versicherungswelt. Das heißt, wenn man diese beiden, allein wenn man Bankprodukte mit Versicherungsprodukten vergleicht, da liegen ja Welten dazwischen. Mhm.
Ja, nicht nur von der Komplexität, auch von der Anzahl der Produkte und der Produktwelten ist das natürlich eine ganz andere Industrie, das ist ganz klar. Ich würde da trotzdem ganz gerne nochmal bei dem Thema Versicherungsindustrie bleiben und bei den Herausforderungen, die ihr da habt, sozusagen das jetzt in den Markt zu bringen. Du hattest gesagt, die Versicherungswelt ist da immer ein bisschen verhalten, wenn es dann aber losgeht und es drauf ankommt, dann sind sie dabei. Das war bei Bipro auch ein bisschen so, ne? Oder hat man das Gefühl, ist immer noch ein bisschen so, dass die Prozesse so ungefähr so laufen. Aber meine Frage geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Wir haben ja auch momentan so einen starken Generationswechsel in der Branche. Es ändert sich auch viel kulturell, würde ich so sagen. Deswegen wäre meine Frage an dich an der Stelle, braucht es für solche Entwicklungen, insbesondere Open Source und Non-Profit, das sind ja nicht so die klassischen Instrumente in der Versicherungswelt, ne? Ganz im Gegenteil, in der Vergangenheit zumindest, braucht es da nicht erstmal ein neues Mindset oder vielleicht auch so einen Kulturwandel, insbesondere auch bei den Entscheidern?
Sowohl das eine als auch das andere. Und genau dafür stehen wir ja auch ein. Das heißt, durch unsere Art und Weise, wie wir auftreten, unterscheiden wir uns ja auch schon mal ein bisschen zu dem, was man eigentlich aus der Versicherungsbranche kennt. Das heißt, wir sind frech, wir sind dynamisch, wir sind sofort per Du alle. Es ist total familiär. Wir sind wirklich wie so eine Art Speedboat, wo wir alle irgendwie auf das Speedboat kommen. Es ist überfüllt, aber wir machen trotzdem Party auf dem Speedboat. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Aber genau an der Stelle möchten wir auch ansetzen und genau diese Kultur möchten wir auch fördern, weil wir einfach festgestellt haben, dass auch viele Versicherer sich grundsätzlich in einer Art Transformation gerade befinden. Das heißt, auch die Versicherer haben erkannt, okay, ich muss irgendwie meine Organisation oder zumindest meine Ablauforganisation, wenn ich jetzt an Projekte denke, auch etwas umstrukturieren. Das heißt, das agile Arbeiten beziehungsweise die Scrum-Methodik bringt ja auch schon den einen oder anderen kulturellen Aspekt mit sich. Das heißt, regelmäßiger Austausch, sehr häufig zusammenkommen, entsprechende Rituale pflegen und hegen. Man ist cross-funktional. All diese Elemente wenden wir natürlich auch bei uns in Initiative an, wenn wir zusammenarbeiten. Und das ist etwas, was wir auch fördern und pushen und wo wir einfach erkennen, im Markt tut sich auch aktuell was. Genau da setzen wir auch an.
Ich glaube, da habt ihr auch eine gute Zukunft. Da passiert ja momentan sehr viel und auch durch den Digitalisierungsschub, der ja auch einer der wenigen positiven Effekte von den letzten 2 Jahren, würde ich jetzt mal so sagen, ist da auch sehr viel passiert. Schauen wir nochmal in diese Praxiswelt. Da entstehen ja in meinem Kopf auch anhand deines Beispiels, was du vorhin gebracht hast mit der Steuererklärung. Da gibt es ja noch 1000 andere Anwendungsfälle, die mir da so vorschweben. Und da sind wir dann auch schon bei diesem Begriff des Ökosystems. Auch das ist ja so ein leicht schwammiger Begriff, unter dem jeder so ein bisschen was anderes versteht. Aber ich glaube, man kann es doch, glaube ich, ganz gut beschreiben, wenn man da mal wieder so ein bisschen Fleisch und ein Praxisbeispiel dranbringt. Was versteht ihr unter digitalen Ökosystemen?
Wir definieren digitale Ökosysteme wie folgt, denn jeder für sich kann das Thema digitale Ökosysteme für sich selbst definieren. Wir haben allerdings gesagt, für uns ist es etwas, wo sich der Kunde oder die Kundin befindet. Das heißt, es könnte ein Portal sein, es könnte eine Plattform sein, es könnte aber auch das mobile Endgerät sein. Das heißt, überall dort, wo ich mich als Kunde oder Kundin befinde, ist es ein Ökosystem automatisch. Denn auf meinem mobilen Endgerät habe ich unzählige Apps. Ich habe meine Fotos drauf, ich habe Videos drauf, ich habe Sprachnotizen drauf, Memos, was auch immer ich dann machen kann. Das heißt, dort findet meine digitale Welt auch statt, weil ohne dieses Gerät können wir heutzutage nicht. Und wenn wir auch beispielsweise dann an das Wallet konkret denken, in unseren Endgeräten, dann ist es so, dass in vielen Branchen bereits sogenannte Wallet Cards erstellt worden sind. Das könnten Tickets sein, wie jetzt bei der Deutschen Bahn, oder aber auch Flugtickets, wie jetzt von der Lufthansa oder wem auch immer. Das heißt, dort sind die Daten, dort sind relevante Daten. Und genau das Gleiche kann man nämlich auch für die Versicherungswelt adaptieren. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und ich möchte meine Daten haben, dann möchte ich sie genau dort haben, wo ich mich gerade befinde. Und das ist dieses digitale Ökosystem. Ich kann auch auf Amazon irgendwie surfen und mir jetzt eine Drohne kaufen. Und dann will ich im nächsten Schritt auf den Knopf drücken und sagen, so, ich will jetzt Informationen zu einem Versicherungsprodukt haben. Und gleichzeitig möchte ich darüber hinaus gucken, wo kriege ich jetzt den günstigsten Akku her? Das heißt, es ist auf der einen Seite Embedded Insurance. Dann, wenn wir über die Ökosysteme sprechen, aber gleichzeitig auch der Marktplatz in Summe. Wo befinde ich mich? Was tue ich? Was treibe ich? Was habe ich eigentlich jetzt vor mit den Daten oder mit dem Gerät oder der Plattform oder dem Portal, wo ich mich gerade befinde?
Vielleicht auch hier nochmal ein kleiner Hinweis für unsere Zuhörer, welche das Thema digitale Ökosysteme genauso interessant finden wie wir alle. Letztes Jahr hat der Frankfurt School Verlag ein Buch dazu veröffentlicht unter dem Titel Digitale Ökosysteme, Strategie, KI und Plattform. Und wie du gerade schon gesagt hast, gibt es einfach sehr, sehr viele Sichtweisen, wie jeder digitale Ökosysteme definiert. Und in dem Buch werden halt eben die unterschiedlichen Sichtweisen einmal dargestellt. Unter anderem der Julius, dein Partner, hat ja auch einen Artikel in dem Buch geschrieben. Aber da das Thema natürlich auch ein Lieblingsthema der Coeo ist, haben wir uns das nicht nehmen lassen, auch einen Artikel in dem Buch zu verfassen. Und wer jetzt Interesse an dem Buch hat und vielleicht sogar noch gerne ein signiertes Buch von uns hätte, darf mich natürlich gerne im Nachgang kontaktieren.
Ein Link zu dem Buch oder auch die Kontaktinformationen und auch natürlich auch der Link zu eurer Website von Frieda natürlich, den stellen wir dann aktuell in die Shownotes unserer heutigen Ausgabe. Ja, blicken wir mal so ein bisschen in die Zukunft, in die Glaskugel. Was sind eure Ziele, eure Pläne für die nächste Zeit? Und wenn alles klappt, was meinst du, wo steht Frieda in 5 Jahren?
Sehr spannende Frage. Was sind unsere Ziele und Pläne für die Zukunft? Ich fasse das mal sehr kurz, also für die kurzfristige Zukunft, weil 5 Jahre ist ja für mich schon eher so langfristig. Kurzfristig ist es natürlich für uns wichtig, dass wir die ersten Use Cases und die ersten APIs wirklich in eine produktive Umgebung bringen. Das heißt, dass wir die wirklich öffentlich machen und dass es tatsächlich erste echte produktive Use Cases gibt. Das heißt, Plattformen, Portale, Apps, wie auch immer, nutzen diese APIs, die haben sie implementiert. Und auf der anderen Seite gibt es auch dann Datenprovider, wie beispielsweise Versicherer, die ebenfalls diese Daten dann zur Verfügung stellen. Das ist für mich etwas, was ich unbedingt für dieses Jahr mir auch vorgenommen habe, dass wir einen ersten produktiven Anwendungsfall haben. Darüber hinaus ist es mir natürlich sehr, sehr wichtig, die anderen Anwendungsfälle, die wir gerade aktuell haben, die ihr auch übrigens auf unserer Website sehen könnt, an was für Themen wir noch konkret arbeiten. Ich habe jetzt nicht über alle Anwendungsfälle gesprochen, aber dass zumindest die, mit denen wir gerade gestartet sind, dass wir sie auch zeitnah in eine produktive Umgebung bringen. Und das ist für mich erstmal das wichtigste Ziel, weil dann haben natürlich diejenigen, die noch nicht mit der Initiative zu tun haben oder noch weniger Berührungspunkte mit Frieda gehabt haben, die Möglichkeit zu sehen, was ist überhaupt entstanden. Und die haben das ein bisschen greifbarer. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in so eine 5-Jahres-Sicht mir mal angucke und so ein Wunschszenario mir vorstelle, dann ist es Folgendes, dass wir tatsächlich das geschafft haben, was wir uns eigentlich ursprünglich auf die Fahne geschrieben haben, dass wir das Thema Open Insurance in die Köpfe der wichtigsten Player in der Versicherungsbranche gepflanzt haben und dass wir hier tatsächlich nicht nur 1, 2, 3 Use Cases haben, sondern das Ganze dann mal 10. Denn wir wollen wirklich diesen MVP, also diesen Minimal Viable Product Ansatz fahren und viele kleine Services, viele kleine Prozesse, viele kleine Datenströme ermöglichen, sodass dann auch viele neue Use Cases entstehen können und sie auch unterschiedlich einsetzbar sind. Und das Ziel ist tatsächlich das, dass das lebt, dass es von alleine läuft und dass es akzeptiert wird. Und das ist der Wunsch und da sehe ich auch den Weg momentan geebnet. Und ich bin da guter Dinge, dass wir das auch schaffen werden.
Also das glaube ich auch. Wenn man sich jetzt mal euren bisherigen Werdegang anschaut, habt ihr schon echt viel geschafft. Und ich glaube auch das, was du jetzt gerade so ein bisschen gezeichnet hast für die Zukunft, ist, schafft ihr definitiv. Ich glaube da ganz fest an euch. Mich würde noch eins brennend interessieren, gerade wenn man so Richtung Zukunft guckt. Hast du so einen Wunschpartner, Wunschmitglied, wo du sagst, das wäre für mich ein Lottogewinn, wenn der bei uns einsteigt?
Tatsächlich habe ich das nicht. Ich habe keinen Wunschkandidaten und ich kann vielleicht nochmal erläutern, wie wir immer die Gespräche mit unseren potenziellen Partnern bzw. Interessenten führen. Wir beschreiben Frieda immer als eine Art Party. Wir schmeißen eine Party, sagen aber, jeder bringt was zur Party mit. Denn wie bei einer Party ist es so, wir brauchen nicht nur Getränke, sondern wir brauchen einen DJ, wir brauchen Kartoffelsalat, Nudelsalat, Würstchen, einen Grillmeister. Also unterschiedliche Rollen und unser Ziel ist es, dass wir wirklich am Ende des Tages eine richtig schöne, fette Party haben, wo wirklich jeder einen Job hat, wo jeder was mitbringt und am Ende des Tages ist das eigentlich nur mein Wunsch, egal ob es jetzt, sage ich mal, eine Versicherung X oder eine Versicherung Z ist oder ob es jetzt der IT-Dienstleister Y ist, ist mir egal. Es geht mir wirklich darum, was mitgebracht wird, und dazu gehört nicht nur das Skillset, sondern auch das Mindset. Und das ist dann, was eine gute Party ausmacht, und das ist das eigentlich, was ich mir wünsche.
Ja, cooles Bild, das mit der Party. Vielleicht ist ja auch Coeo irgendwann zu Gast auf dieser Party. Mal schauen, was draus wird. Ihr müsst euch dann nur noch entscheiden, ob ihr dann Grillmeister seid, den Kartoffelsalat mitbringt oder was zu trinken.
Ja. Entscheidet ihr.
Genau. Ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg bei eurem tollen Projekt. Ich finde, da stecken riesige Chancen für unsere Industrie, für unsere Versicherungslandschaft drin. Und ich glaube auch, ich bin auch fest davon überzeugt, dass es genau in diese Richtung gehen muss. Insoweit hoffe ich, dass eure Party noch sehr, sehr lange geht und dass viele, viele Gäste kommen. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Slobodan. Alles Liebe euch und ja, bis zum nächsten Mal.
Renan, Jacqueline, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.